Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Das ist der Beginn einer beispiellosen Kampagne für ein Konzert, das am Montag, den 28. September im Club im Postbahnhof stattfindet, nämlich das Konzert der Handsome Family, meine Damen und Herren. 28. September, bitte hinter die Ohren, auf die Stirn und sonst wohin tätowieren, denn da gehen wir bitte alle hin zu dieser fabelhaften Kapelle aus Albuquerque, ein Ehepaar, eher depressiv, sie Künstlerin, zusammen eine fantastische Mischung, Far From Any Road, das kennt vielleicht schon der eine oder andere, das war die Musik, die beim besten Opening Sequencing einer Fernsehserie, die überhaupt jemals gemacht wurde, zu hören war, nämlich der ersten Staffel von True Detective. Ab jetzt jede Woche Werbung für die Handsome Family. 28. September, Club im Postbahnhof. Allerdings nicht die nächsten beiden Wochen, da fällt der Soundcheck nämlich wetterbedingt aus. Herzlich willkommen zu dieser sozusagen dann Ausgabe. Ich fühle mich ein bisschen wie Jon Stewart gerade, des Soundchecks vor dieser kleinen Sommerpause. Heute Abend wieder mit illustren Gästen. Immerhin drei Hörer haben wir heute Abend. Der Rest ist wahrscheinlich dabei, sich noch das Freibadwasser aus den Ohren zu poolen. Jörg Wunder ist dabei. Schönen guten Abend.
Ja, schönen Abend.
Dann haben wir Thomas Miserski. Hallo.
Guten Abend.
Und Martin Böttcher ist mit dabei. Hallo.
Ja, hallo.
So, und wir vier sprechen heute natürlich über vier neue Platten. Die eine kommt von Paul Kalkbrenner. Eine weitere kommt von Georgia. Kennen Sie vielleicht noch nicht. Ist auch ein Debütalbum. Und dann haben wir noch mit dabei die Phoenix Foundation, die schon viele Platten gemacht haben, aber die vielleicht hierzulande noch nicht so bekannt sind. Grund könnte ihre Heimat Neuseeland sein. Sehr weit weg. Und wir fangen an mit dem fabelhaften Mac DeMarco, der seine neue Platte ganz lakonisch Another One nennt. Bitte schön, Jörg Wunder.
Ja, Mac DeMarco, also womit haben wir es zu tun? Ein 25-jähriger Kanadier mit Strubbelhaaren, oft breiten Grinsen und einer ausgeprägten Zahnlücke. Dessen Plattencover sehen allerdings meistens so aus, als hätte er einfach irgendein Foto von seinem Facebook-Profil runtergeladen und draufgepackt. Also eher ein uneitler Typ. Was ist er? Ein Songwriter, dessen letztes, drittes Album Salad Days dem New Musical Express immerhin als zweitbeste Platte des vergangenen Jahres galt. Was ist er noch? Man könnte vielleicht denken, Popstar in the Making, im Werden, der immerhin schon so 265.000 Facebook-Likes hat, also eine ganze Menge, dessen Clubkonzerte regelmäßig ausverkauft sind, wenn er nicht sowieso auf größeren Bühnen beim Festival steht. Und der nun am Ende seiner neuen Platte, einer Mini-LP, die er als Konzeptalbum über die Liebe verstanden wissen will, einfach mal eben seine Wohnadresse nennt und die Hörer einlädt, auf einen Kaffee vorbeizukommen. Ich habe mir das bei Google mal angeschaut. 6802 Bayfield Avenue, Far Rockaway, New York. Das ist ein kleines Holzhaus mit struppigem Vorgarten, gelegen an einer Bucht, direkt gegenüber dem JFK Airport von New York. Also ja, so eine Mischung aus abgerissen, irgendwie putzig, skurril. Und aber ja, nicht abgehoben auf jeden Fall. Und dieser kleine Gag wirft irgendwie schon ein ziemliches Licht darauf, dass man es bei Mac DeMarco nicht mit irgendeinem Klon aus irgendeinem Songwriter-Laboratorium der Plattenindustrie zu tun hat, sondern das ist halt ein Eigengewächs. Seine Platten hat er mit minimalem Aufwand im häuslichen Umfeld eingespielt. Die neue Another One entstand in eben jenem Holzhäuschen. Eine Woche hat er an den Songs gefeilt. Anderthalb weitere Wochen hat er dann gebraucht, um 24 Minuten Musik einzuspielen. Er ist natürlich so ein recht cleverer Selbstvermarkter, nutzt den Karriereschub durch so virale Verbreitungsmöglichkeiten im Internet, stellt sein Album selbst auf YouTube, macht in so einer kleinen Mockumentary, die über ihn gedreht worden ist, die auch bei YouTube zu sehen ist, ist er so, macht er den Clown mit seiner Tourband, erzählt so ein bisschen was über sein Songwriting, allen möglichen Slacker-Quatsch sozusagen, der aber immer noch zu funktionieren scheint. Ja, musikalisch ist das auch, finde ich, durchaus sehr interessant, darüber werden wir gleich noch reden und wir hören als erstes mal den Track Another One.
Mac DeMarco mit dem Titelstück seiner neuen kleinen Platte Another One, hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, da ist er wieder, dieser Mensch, den ich immer empfohlen bekam. Eben fiel ja schon NMI als eine Referenzgröße, die britische Presse, ganz begeistert. Und ich habe mir das dann immer angehört und dachte immer so, was haben die eigentlich, was wollen die eigentlich alle? Ich habe es nie kapiert, die Begeisterung. Aber ich glaube, das ändert sich so langsam, unter anderem vielleicht auch wegen dieser Platte.
Ja, ich fände es schön. Also ich muss zugeben, ich hatte den bisher auch, also ich hatte diese Salad Days, die war irgendwie ziemlich an mir vorbeigerutscht und die habe ich jetzt auch erst im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung gehört und finde die auch sehr schön, aber auf eine gewisse Weise habe ich das Gefühl, er entwickelt sich tatsächlich weiter. Also die beiden ersten Platten, das ist jetzt so seine dreieinhalbte, könnte man sagen, waren wohl noch reduzierter eben auf seine Stimme und seine Gitarre und sozusagen und noch so ein bisschen bandartiges Backing. Und jetzt wird das ja irgendwie schon mehr und es kommen Synthesizer dazu und ich stehe total auf diese Art von Arrangements irgendwie. Also ich mag seine Gitarre, dieses leicht eiernde, was so ein bisschen für mich so ein Hawaii-Feeling hat irgendwie, das mag ich total gern. Und ich mag dieses Gebeulte, was immer so ein bisschen in diesen Synthesizern drin ist und was extrem Relaxedes ausstrahlt. Also ich musste mal so ein bisschen manchmal an so 70er-Jahre-Sachen so von Harry Nilsson oder so denken oder vielleicht sogar Ringo Starr, also irgendwie so diese, die natürlich damals mit einem komplett anderen Aufwand gemacht worden sind, aber irgendwie so extrem entspannte, abgehangene Songwriter-Sachen irgendwie aus der Zeit. Und mir gefällt die Platte von der Stimmung her super, super gut.
Das ist der Charme des Unfertigen einfach, der die Platte ausmacht. Mir ging nicht Ringo Starr durch den Kopf, sondern von der Harmonik und Melodik sehr, sehr auch John Lennon zum Beispiel. Klar. Also es könnten Demos von Double Fantasy sein, zum Teil. So kam mir das manchmal vor.
Und mir kam es vor wie die Fortsetzung von Saladays, weil ich kann mich erinnern, damals im Soundcheck hatten wir die auch besprochen, mit Steen noch zusammen und hatten uns damals schon gefragt, warum lassen wir uns das eigentlich so gefallen, dass die Gitarren so eiern und das alles so ein bisschen unfertig klingt, aber eben glaube ich, weil das sowas sehr Beruhigendes insgesamt hat. Es gibt ja diesen DJ Supermarkt, den Markus Liesenfeld, der mal erzählt hat, die Geschichte, immer wenn er im Club feiern war, bringt er sich runter mit so Softrock-Sachen am Sonntag. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Songs von Mac DeMarco, die funktionieren ganz genauso. Das ist für Softrock nicht glatt genug letztendlich, weil die Gitarre bei Mac DeMarco ja doch so ordentlich so hin und her wackelt, aber trotzdem strahlt diese Musik ja etwas aus, die ist irgendwie, ich weiß nicht, harmlos, aber in so einem guten Sinn.
Harmlos? Das ist interessant. Ja. Ich glaube, so harmlos ist der gar nicht. Aber
Nee, eher nicht, aber ich finde die Musik.
Ja, ja. Man könnte ihm natürlich sagen, perfektes Marketing und Timing, weil die Platte erscheint am heißesten Tag des Jahres bislang jedenfalls.
Das konnte er vielleicht nicht wissen.
Und es klingt eben tatsächlich so, als würde die Kassette im Autoradio eiern und überhaupt. Es passt tatsächlich wie gemacht und gedacht für dieses Wetter. Und wir reden ein bisschen mehr gleich über ihn, nachdem wir dieses Stück gehört haben aus dieser Platte. Und das heißt Just to Put Me Down. Ja, brillante Lyrics. You just pick me up to put me down. Die Klage eines enttäuschten Liebhabers von Mac DeMarco hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, ich habe vergessen, wie er heißt, aber es ging um die Musikszene, die englischsprachige Musikszene in Montreal. Und er ist ja Kanadier, kommt ursprünglich oder hat in Edmonton gelebt, also mittendrin im großen Lande Kanada und war dann in Montreal dieser Szene, die sich tatsächlich dann eben total aufgespalten hat. Es gibt die Französischsprachigen auf der einen Seite und die Englischsprachigen auf der anderen und beide haben kaum was miteinander zu tun, eigentlich fast gar nichts. Naja, und in diesem Film wurden halt ein Haufen Musiker, Musikerinnen porträtiert. Das geht halt vom Singer-Songwriter-Tum über Rockband bis hin zu hartem Improv-Zeug und was weiß ich. Und mittendrin dieser Mac DeMarco. Und du merkst sofort, der Typ ist Popstar-Material. Also zwischen all den anderen, ein paar andere Namen kannte man irgendwie auch noch so ein bisschen. Und dann dieser Typ. Also es gibt ja eine Szene, da geht der Filmemacher in ein Schlafzimmer und liegt im Bett in so einem wirklich so, du riechst richtig, wie ungemacht das ist und muffig und überhaupt. Und Mac DeMarco und er weckt ihn da auf irgendwie und er wird dann so langsam wach und das Erste, was er macht, er sucht nach einer Kippe. Was ja gerecht kann man machen, aufwachen, erstmal eine rauchen. Aber er greift dann so neben das Kopfkissen und sucht in so einem Aschenbecher nach noch einer rauchbaren Zigarette, weil er auf die Stelle nichts findest und nichts so, oh Gott, die ganze Nacht neben diesem Aschenbecher gepennt. Dann findet er endlich eine Zigarette und versucht so 30 Sekunden sich die anzustecken. Dann gibt es immer so einen Schnitt und dann liegt er so zufrieden in seinem Bett und raucht diese Zigarette. Okay. Und eine andere Szene zeigt ihn in seiner Wohnung mal wieder im Klo. Er hat einen riesigen Fender-Verstärker aufgebaut, vor dem er sitzt und improvisiert da irgendwas rum, um den richtigen Sound, das richtige Klo-Echo für irgendwie ein Stück zu finden. Und du merkst so, der kann was, der will was und der ist auf eine Art und Weise durchgeknallt, die einfach so merkwürdiges Zeug heraushaut. Ich fand das total irre. Also so ohne viel zu wissen, wenn du das siehst, ist okay, das ist ein Popstar, wie auch immer.
Aber das hört man doch auch in der Musik, finde ich. Also die Songs an sich, finde ich gar nicht so spektakulär, aber das, was der mit denen macht, der schafft es meiner Ansicht nach aus relativ herkömmlichen Songs so Hinhörer zu machen. Und das macht er natürlich mit der schon so oft erwähnten Gitarre, aber das macht er auch mit seiner Art des Gesangs und so diese Attitüde, die der so vor sich herträgt, so frei nach dem Motto, mir ist das eigentlich alles egal irgendwie. Und ich finde, das klingt so in diesen Songs durch.
Und gerade das ist ja natürlich heutzutage was, mit dem du total wuchern kannst. Also wenn du sozusagen Teil des Systems bist, aber ganz offen sagst, das ist mir alles scheißegal, wie das funktioniert, irgendwie, ich mache einfach mein Ding, dann hast du, wenn es gut läuft, extreme Chancen, damit durchzukommen. Also so, und das, den Eindruck habe ich bei ihm auch. Also so, wie gesagt, diese Pseudodokumentation, wie heißt sie? Moment, muss ich hier, Pepperoni Playboy, das ist halt auch so. Das ist im Grunde wie wirklich so, da folgt ihm halt auch einer in Asien auf irgendeiner Tour und in Brooklyn, wie er so durch die Gegend latscht und so. Und es ist auch alles irgendwie so ganz ungestellt und so, aber trotzdem hat man den Eindruck, er weiß trotzdem in jeder Sekunde ganz genau, was er macht und was er weiß, er ist sich auch seiner Wirkung bewusst irgendwie. Also, dass er eben gerade in seiner Ungekünsteltheit eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Also, ich denke auch, der aus dem kann auf jeden Fall was werden irgendwie. Also,
ja, es ist ja schon was geworden. Ich habe diesen Filmemacher, der Name des Filmemachers fällt mir nicht ein, aber Magdi Marco ist halt hängen geblieben. Ich habe den gefragt, so sage ich, aber heute würdest du dem aber nicht mehr so nahe kommen wahrscheinlich. Und er sagt, ja, klar, der ist natürlich jetzt massive in England und überhaupt. Aber wahrscheinlich wird es immer noch ganz gut funktionieren.
Man muss nur einfach nach Rockaway Beach fahren, ja, und ihn da in der Hütte stellen.
Der ist ja auch extrem schamlos, habe ich mir erzählen lassen, ne?
Also in dieser Mockumentary ist zum Beispiel auch eine Szene, da sitzt der auch auf dem Klo und das ist halt in irgendeinem, ja, Singapur und das ist halt ein Klo, wo gleichzeitig die Dusche mit drin ist. Und dann probiert er das natürlich aus. Also er sitzt nackt auf dem Klo und probiert dann die Dusche mal eben aus. Also es ist
halt, er hat eine Obsession mit Klos, glaube ich.
Möglicherweise. Zum Glück hört man das aber der Musik nicht so an.
Es gibt so ein Videoding, wo er irgendwie auf der Bühne die Hose runterlässt und sich den Daumen an den Hintern hält.
Sowas gucke ich mir nicht an.
Kommt sein Bandkollege und haut ihm den Daumen rein.
Och nö.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Ist mir erzählt worden.
Ja. Da bist du irgendeinem Gerücht bestimmt aufgesessen.
Ja, aber und er ist natürlich, um mal wieder zur Musik zurückzukommen, er ist natürlich ungeheuer produktiv. Also er hat ja auch in diesem Jahr schon ein Instrumentalalbum veröffentlicht, was es ganz einfach so, ohne viel Suchen im Internet gibt. Und das sollen ja zumindest zum Teil Skizzen für das aktuelle Album gewesen sein. Dieses Instrumentalalbum heißt Some Other Ones, also weist auch so ein bisschen auf Another One hin. Und ist auch ganz interessant zu hören. Also kann man eigentlich auch noch empfehlen, wer sich weiterführend damit beschäftigen möchte.
Aber ist das nicht gerade so, dass eben das nicht einfach so zu trennen ist, die Person von der Musik, sondern das ist bei dem alles eins? Also gut, ist ja bei jedem Popstar, wissen wir ja seit Dietrichsen, ist das ja sowieso die große Einheit. Da ist nie nur die Musik spricht für sich alleine. Aber ich habe so das Gefühl bei ihm eben, weil er so ein Slacker-Typ ist mit so einer relativ nach vorne Art und so und die Musik dann eben noch passt, das ist so ein Gesamtbild, was irgendwie stimmt.
Ich finde es halt auch sehr, ich finde es einfach überzeugend, irgendwo auch sympathisch. Wobei ich sagen muss, dass mich das jetzt musikalisch eben am Ende des Tages nicht megamäßig umhauen kann. Das ist, weiß nicht, da.
Ja, man hat auch irgendwann so ein bisschen das Gefühl, man kommt ihm so ein bisschen auf die Schliche irgendwie. Also er hat schon so eine Art Masche irgendwie, wie er seine Songs baut. Und aber trotzdem finde ich, finde dieses Album extrem charmant und eben auch, dass es so kurz ist, finde ich mal, also. Das ist ja jetzt mal wirklich, ich habe in meiner letzten Sendung, die ich hier war, ja immer gemeckert, dass die Alben zu lang sind. Also hier hätte ich mir gerne noch 2, 3 Songs mehr gewünscht. Aber es ist eben auch toll. Und es endet dann ja auch mit so einem ganz komischen Instrumental, wo er nur so, das ist halt so wie so eine Field Recording bei ihm da draußen, da plätschert das Wasser in der Bay und dann hört man einmal so ein Düsenflieger, also ein Flugzeug landen oder irgendwie sowas und dann sagt er seine Telefonnummer und währenddessen noch so ein bisschen so Synthie-Gebäude wie bei Bon Iver oder sowas und das war's. Ich finde das super lakonisch und ja, gefällt mir.
Das Stück mit der Adresse in Far Rockaway Beach hören wir jetzt nicht. Wir hören A Heart Like Hers, Mac DeMarco. A Heart Like Hers, Mac DeMarco aus seiner Platte Another One und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
Was? Wieso denn Niete?
Ich habe Hit gesagt.
Ja, ich weiß, dass du Hit gesagt hast. Ich habe hier auch Hit in die Jingle-Maschine geladen.
Verdammt.
Ja.
Hit.
So. Ah. Also, Jörg Wunder hat den Hit gegeben und nie würden wir eine Niete verteilen an Mac DiMarco. Also wirklich.
No way.
Ja, komisch.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich wieder derjenige bin, der die technischen Abläufe dieser Sendung kontrolliert, sozusagen an den Reglern sitze. Und ich habe das ja nie gelernt. Ich bin Musikjournalist, kein Techniker, aber an Schabbes muss ich es halt selber machen. Und deswegen passieren solche Fehler, verhängnisvolle Fehler, die eigentlich den Flow einer solchen Sendung einfach auch zerstören können, auf eine gewisse Art und Weise, insbesondere bei diesen Außentemperaturen. Wo dann auch geneigte Hörer sagen, nee, also ich zahle hier
tschüss,
monatlich meine Beiträge, ja, und dann sowas.
Habt ihr übrigens schon bemerkt, dass ich ein T-Shirt der Band Hot Hot Heat trage? Das ist reiner Zufall, das habe ich vorhin eben erst selber bemerkt, als ich von der S-Bahn hierher ging, da fiel mir es plötzlich auf. Aha. Wahnsinn, oder? Einer zu Unrecht vergessenen Band, wie ich finde.
Ich weiß nicht. Meinst du, das rettet die Situation jetzt, diese Bemerkung?
Vielleicht. Irgendwie hat sie.
Wie sollen die Hörer denn bemerken, dass du ein Hot Hot Heat T-Shirt anhast?
Naja, sie werden es ja wohl glauben. Also ich meine, ich erzähle doch hier keine Lügen.
Aber für den Flow der Sendung ist es jetzt nicht so hilfreich.
Und Martin Böttcher hat übrigens ein T-Shirt der Meteors an.
Einer längst vergessenen Psychobilly-Band.
Gibt's nach wie vor.
Trotzdem vergessen.
Nicht von mir.
Hot Hot Heat gibt's auch noch.
So, Schluss jetzt. Ich mache jetzt die Regler zu bei euch und lasse meinen auf, denn es geht um die nächste Band, beziehungsweise es ist eine Multiinstrumentalistin, eine Künstlerin namens Georgia, 25 Jahre alt. Georgia Barnes heißt sie ausgeschrieben und sie ist die Tochter von Neil Barnes, der mit Left Field Tanzmusikgeschichte geschrieben hat. Was machst du da, Jörg Wunder?
Was? Das ist das Booklet der CD. Das lässt sich ungefähr auf Postergröße ausfalten.
Ja, habe ich nicht bekommen. Ich habe nur so ein mieseliges Promo-Ding.
Sorry.
Ja. Danke für den Beitrag. Neil Barnes, also der mit Left Field Musikgeschichte geschrieben hat, Tanzmusikgeschichte. Und what can a poor girl do but to make music, wenn man in so einem Haushalt aufwächst, wo wahrscheinlich von morgens bis abends die Musik rumste und das Kind wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, Papa, mach mal die scheiß Musik leise, ich muss Hausaufgaben machen. Hat sie vielleicht mal gemacht. Auf jeden Fall hat sie Schlagzeug gelernt, unter anderem hat diverse andere Geschichten gelernt, hat auch Musik studiert. Und wie blöde angefangen, selbst Sachen zusammenzufummeln, ist dann in Kontakt mit Leuten wie Kate Tempest gekommen, die ja auch hier einigermaßen bekannt sein dürfte. Und die hat sie unter anderem neben einigen anderen ermutigt, selbst eben jetzt mal was zu machen, auf die Bühne zu gehen, eigene Musik aufzunehmen, auch mal hinterm Schlagzeugset hervorzuklettern, wo sie tatsächlich eine ganze Weile immer gesessen hat. Ja, jetzt sind wir also wieder mal in London, England. Wir sind bei elektronischer Musik oder elektronisch beeinflusster Musik. Wir sind bei einer noch immer relativ jungen Frau, wieder eine elektronische Frau. Und wir sind im Zentrum interessanter Musik, muss man einfach mal sagen. Also London ist nach wie vor und gerade mal wieder sehr spannend, was neue Möglichkeiten angeht. Und es ist dieses Debütalbum, das ganz einfach Georgia heißt, finde ich, ziemlich state of the art für ein Debüt sowieso, nah dran an vielen spannenden Dingen. Manches an den Beat Programmings erinnert an Leute wie Hudson Mohawk. Sie ist nah dran an avantgardistischen Sounds, findet aber immer die Pop-Hookline und sie ist offensichtlich besessen. Sie hat zwei Jahre etwa gebastelt an diesen Sachen und ein wichtiger Einfluss war eine Kassette, die sie beim Taxifahren geschenkt bekommen hat. Da war ein Qawwali-Track drauf, also religiöse pakistanische Musik. Und da hat sie ewig drüber nachgedacht, was kann man damit machen? Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für dieses Album. Und das Stück heißt Combine und das hören wir jetzt von Georgia. Ja, Georgia und Combine aus ihrem ganz deutlich und mutig einfach Georgia betitelten Debütalbum.
Extrem schwer zu finden, wenn man das googelt. Also wirklich in jeder Beziehung. Also es ist... Also,
kommt ganz viel Ray Charles erstmal.
Was auch immer. Es kommen ganz viele Georgia and Muldrow, alles Mögliche kommt, bevor irgendwann mal vielleicht Georgia kommt. Aber okay, das ist ja, zeugt ja auch vielleicht von einem gewissen Selbstbewusstsein.
Ich glaube, das hat sie einfach nicht bedacht oder ja, ist aber auch nicht so erheblich, finde ich irgendwie. Du hast ja, Andreas, in deinem kurzen Ankündigungstext geschrieben.
Das ist sehr gekürzt worden übrigens, der in der Zeitung steht.
Wirklich?
Ja, ja, um die Hälfte etwa gekürzt.
Ja. Schweinerei.
Ich war es nicht.
Du schreibst ja jedenfalls großes Popgefühl und redest von mutig dissonant. Und so kam mir das auch am Anfang vor, nur das mutig fand ich erst so nicht, sondern ich fand es vor allem sehr dissonant. Das hat sich mir so gar nicht erschlossen beim ersten Durchhören. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man so eine ja, missklingenden Sounds irgendwie hat. Und dann braucht das so eine Weile. Und bevor ich dann diesen Soundsalat sozusagen überwunden habe und ich finde das großartig, dass sie es schafft, so diese vielen Soundideen, die sie da in ihrem Kopf hat rumschwirren lassen die ganzen Jahre, wie sie das dann letztendlich eben doch schafft, das so in ein Paket zu packen. Ja? Mhm. Also am Anfang habe ich so ein bisschen dran gezweifelt und dachte, vielleicht kriegt sie es nicht besser hin und dieses Dissonante ist gar nicht so gewollt. Jetzt glaube ich, das hört sich wahrscheinlich genau so an, wie sie es wollte.
Das ist allerhöchstes Niveau und da merkt man, man merkt einfach, wenn jemand auch sein Handwerk gelernt hat, wenn jemand Musik studiert hat, das schrammt ja sehr, sehr häufig an der Avantgarde vorbei. Also das ist viel dichter für mich dran an Anna Meredith zum Beispiel als an M.I.A. Der Vergleich wird ja sehr oft herangezogen.
Ich glaube, ich habe ihn gebracht im Text, den M.I.A.-Vergleich. War ich's? Ja.
Ja.
Ja, ich finde sie klüger als M.I.A. zum Beispiel.
Absolut.
Und also längst nicht so nervig, also wie M.I.A. manchmal ist. Also mir ging es ein bisschen wie Martin. Also ich hatte auch am Anfang irgendwie Probleme mit der Platte. Keine Ahnung, das stresste mich tatsächlich so ein bisschen. Und auch zum Beispiel dieses Stück, also mit diesem Refrain, I'm gonna get the wrong boy, oder wie auch immer. Dann musste ich dann irgendwie an Kelis denken, dieses Caught Out There, was mich auch immer gestresst hat, obwohl es damals so ein echter Superhit war. Aber es ist mir genauso gegangen. Also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, wow, das ist irgendwie, das hat doch alles irgendwie Hand und Fuß, das hat einen totalen Flow. Die Stücke sind unglaublich vielschichtig, in verschiedene Richtungen reichend und trotzdem irgendwie, ja, ergeben sie ein Ganzes irgendwie. Und das finde ich auch sehr beeindruckend. Und hatte ich oft so das Gefühl bei dieser Platte, dass sie manchmal so im Grunde noch Raum offen lässt, sich zu steigern und dass sie das vielleicht sogar bewusst macht. Also ich hatte bei einigen Stücken das Gefühl, okay, wenn man jetzt hier irgendwie die Hook noch so ein kleines bisschen schärfen würde oder die Beats ein bisschen durchlaufen lassen würde, dann wäre das ein super Monster-Hit oder sowas und das will sie gar nicht. Und das finde ich eigentlich auch klasse. Also dass sie da sozusagen auf jeden Fall noch, vielleicht auch für Remixe, was weiß ich, auf jeden Fall noch Raum lässt, irgendwie für Veränderungen und für Verdichtungen und sowas.
Ich finde ja interessant, sie ist die Tochter eines der wichtigen Beatschmiede der modernen Tanzmusik und lernt Schlagzeug. Also wo der Alte, was weiß ich, das alles über Bord wirft und alles am Computer bastelt, geht die Tochter hin und lernt aus Trotz Schlagzeug spielen. Kommt davon aber wieder zurück zum Programmieren und was Thomas eben gesagt hat, also Musik studiert und so. Also da, wo M.I.A. halt nervt, das liegt natürlich teilweise an diesen Rotz-Produktionen, die halt für die Monster-Club-Anlagen und so weiter gemacht sind. Aber die Netze, die sie strickt, die Layers, die sie übereinander legt, sind einfach ganz anders von der Architektur her. Und deswegen, finde ich, nervt es eben nicht. Also das Stück, was wir gerade gehört haben, Combine, das hat mich geradezu umgehauen, also wie sie es hinkriegt, so eine ziemlich banale Idee eigentlich, das ist ja nicht mega neu, so pakistanisches Zeug zum Beispiel zu samplen, aber was sie daraus macht, das ist wie, für mich klingt das halt wirklich so, als wäre das zusammen entstanden, also es hat nichts von Samplelei, sondern es ist mega organisch, also da denke ich also wow, da passieren irgendwie noch ganz, ganz andere Sachen einfach. Und wir hören jetzt das nächste Stück, das heißt Be Ache. So. Das war jetzt so ein Moment, der das unterstreichen könnte, was Jörg Wunder eben gesagt hat. Also wenn man da ein bisschen schleifen würde und überhaupt, wären da Monster-Hits möglich. Also hier wäre doch tatsächlich die Möglichkeit, so eine, ach wie sie alle heißen, Nicki Minaj, Azealia Banks oder sonst was, schwarze Ghetto-Frau mit entsprechend Background und so auf so einen geschliffenen Beat zu setzen. Und so hätten wir dann schon wieder das, was wir sowieso schon die ganze Zeit haben. Macht sie aber nicht. Interessanterweise wird ihr ja irgendwo in Presseinfo sogar nahegelegt, sie sei gletscherkalt teilweise in ihrer Performance. Finde ich überhaupt nicht. Das hat, finde ich, ist unglaublich ein Swagger teilweise und sehr, sehr viel Soul. Und das ist so ein Blue-Eyed-Electro-Soul, der mir da einfach auch sehr, sehr gut gefällt, weil er eben die ganzen Kanten und den ganzen Krach drin lässt.
Und was ja daran ganz interessant ist, also in den ganzen Interviews ist ja Missy Elliott immer ein Thema, weil Missy Elliott wohl damals, als sie noch ein kleines Mädchen war, muss einen immensen Eindruck bei ihr hinterlassen haben. Dann eben die schon erwähnte MIA immer wieder. Aber ich habe so ein anderes Interview gefunden, wo sie sich so richtig auslässt über The Knife und Fever Ray. Und wo sie sagt, das hat eigentlich so dieses Album so sehr, sehr, sehr doll mitbestimmt. Dieses auf der einen Seite Popmusik und auf der anderen Seite so eine düstere, dunkle Elektronik darüber packen. Und das zusammenzubringen und dann eben keine, ja schon im weitesten Sinne Popmusik zu machen, aber eben was viel Größeres als Popmusik, was anderes zu machen, so einen Seitenweg zu beschreiten.
Und ich glaube, ohnehin wird, es muss ja bald mal das Buch geschrieben werden über die große, unterschätzte Fever Ray und ihre wahnsinnige Bedeutung für eine ganze Generation etwas jüngerer Musikerinnen, die sie tatsächlich durch die Bank weg beeinflusst hat. Also eine mega wichtige Figur, die überhaupt nicht in ihrer Grandiosität erkannt ist bislang, glaube ich. Aber das ist ja dann Thema für eine Jahresendsendung. Dann machen wir was über elektronische Frauen. Natürlich als Männerrunde.
Schreib du doch das Buch.
Nee, für mich knickt manchmal die Spannung so ein bisschen ein, wenn es so ein Stück ist wie das jetzt, was wir gerade gehört haben, wenn das so ein kleines bisschen poppiger wird. Das ist ja überhaupt keine Popmusik, ist ja total weit entfernt von Popmusik. Das ist so ein, finde ich, so ein ganz milder Bruch im Niveau. Ansonsten ist das ja alles. Man hat immer das Gefühl, es explodiert gleich irgendwas. Oder es ist wie so eine zum Reißen gespannte Seite oder so. Man hat den Eindruck, es fliegt einem gleich irgendwas ganz mächtig um die Ohren.
Du hast übrigens recht, es passiert immer wieder, dass es so kleine schwache Momente gibt. Ich möchte das mal in Anführungszeichen setzen, diese schwachen Momente. Das wiederum im Umkehrschluss macht es mir dann aber auch wieder sympathisch.
Total. Also
das ist auch wieder, Jörg meinte, da ist so viel Luft nach oben, noch für Remixe, für weitere Projekte, wie auch immer. Wir sind umgeben von wahnsinnig toll gemachter, elektronisch beeinflusster Tanzmusik oder auf der Basis von Elektronik entstandener Tanzmusik. Also immer auch diese Kombination mit Hip-Hop und R&B und wie man das jetzt auch nennen mag. Das klingt wahnsinnig gut und Hudson Mohawk ist schon gefallen, der Name. Aber es mag an mir liegen. Ich habe da gerade so einen Punkt erreicht, wo ich denke, okay, enough. Ich möchte jetzt was anderes haben. Also das ist einfach zu überwältigend auf Dauer. Und jetzt kommt ausgerechnet die mit so einer Platte um die Ecke, wo ich mich über jede Schwachstelle, wenn man so will, eigentlich freue. Weil ich so denke, ja, das genau. Ist halt kein abgefucktes Millionenprojekt, können wir heute nicht mehr sagen, in der Musikindustrie. Aber weißt du, so ein Architekturding, wo wir jetzt mal irgendwie ein Projekt durchziehen, sondern das ist hier the real deal irgendwo.
Na, du hast ja schon recht, ne? Das ist nicht bis zum letzten ausgereizt. Das heißt, so was Hudson Mohawk zum Beispiel bei seinem letzten Album ja gemacht hat. Man hatte ja das Gefühl, der möchte einen so am Kragen packen und nicht mehr loslassen, so vom ersten bis zum letzten Ton. Und das macht sie eben nicht. Ne? Sie schaltet ab und zu auch mal einen Gang zurück. Und ich finde, es tut dem Album gut.
Und es gibt übrigens, finde ich, so Popgeschichten, beziehungsweise hier haben wir jetzt nochmal ein Stück, das für mich einen echten R&B-Touch dann auch hat, nochmal explizit, und das heißt Tell Me About It. Übrigens, Jörg Wunder ist völlig uneinverstanden mit meiner Musikauswahl bei der Platte.
Naja, also es sind ja eigentlich fast nur gute Stücke, aber die absolut großartigsten Stücke spielst du halt nicht, aber es ist ja okay. Dann lässt erst das natürlich die Spannung für den Hörer da draußen noch zum Siedepunkt steigen.
Für mich persönlich eine der Entdeckungen dieses Jahres, Georgia und ihr Debüt Georgia. Und ich bin damit nicht allein.
Hit, 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 Hit.
Viermal Hit für Georgia und ihr Debüt, toll. Und damit ein weiterer Kandidat, Kandidatin, in diesem Fall für die Longlist, die zum Soundcheck Award nächstes Jahr führt. Georgia mit ihrem Debüt. So, bis zu den Nachrichten gibt es Musik von Golden Ticket. Golden Rules heißen die eigentlich, glaube ich. Ich weiß es nicht, verdammt. Heißen die Golden Ticket? Nee, Golden Rules heißen sie. Die Platte heißt Golden Ticket.
Was das du meinst, kennst?
Ich kenn's ja nicht, hast du ja gerade gemerkt. Ich habe es mir angehört und fand's toll. Das ist, man nennt das, glaube ich, Acid Hop. Also so verspulter Hip-Hop.
Oh, wow.
Ja. Und das Stück, das wir hören, heißt Don't Be. Dornick heißt dieser Künstler, mit K hinten, Dornick. Und Strong ist das Stück, aus seinem Debütalbum. Der arme Kerl, tut mir ein bisschen leid, weil die Werbung, die für ihn gemacht wird, wirft wirklich mit schwergewichtigsten Namen herum. Und ich habe einfach wirklich das Gefühl, da kann er ja nur drunter begraben werden. Wenn er unter anderem mit so einem Künstler wie, nennen wir mal, Michael Jackson oder so verglichen wird, das ist schon ziemlich heavy. Interessant ist, dass er früher Schlagzeuger bei Jesse Ware war. Und ich habe zweimal diese Band live gesehen, in der er getrommelt hat. Und es war furchtbar. Der kann solche Musik gar nicht schlagzeugmäßig begleiten. Also Holzhacken zum Beispiel, das war mehr so sein Style. Aber egal. Das hier finde ich ganz gut. Interessant, dass ein so unbeholfener Trommler so federleichte Musik machen kann. Damit herzlich willkommen beim schonungslosen Umgang mit Popmusik namens Soundcheck hier auf Radio 1. Jörg Wunder ist dabei, Thomas Miserski, Martin Böttcher, mein Name ist Andreas Müller oder auch Dr. André, wie ich seit wenigen Sekunden heiße, in Anlehnung an einen großen Künstler, dessen Platte wir heute nicht besprechen. Ganz einfach, weil sie einfach heute ins Internet geplumpst ist und da wir seriöse Journalisten sind. Aber wie gesagt, das geht natürlich nicht. Wir werden nicht über Compton, über Detox von Dr. Dre werden wir sprechen, wenn es soweit ist. Wir sprechen jetzt aber über etwas ganz anderes, nämlich über eine Band aus Neuseeland, The Phoenix Foundation, die eine Platte mit dem schönen positivistischen Titel gemacht hat, Give Up Your Dreams. Thomas, bitte.
Neuseeland, ist das noch exotisch? Noch so exotisch wie zu Zeiten von Bands wie The Chills, wo man sich wunderte, dass die tatsächlich nicht nur mit Messer und Gabel essen, sondern auch wie eine ganz normale Band der westlichen Hemisphäre klingen konnten? Weit weg ist Neuseeland natürlich immer noch, gleichzeitig aber auch so nah und mit Soundcloud, Spotify und Co. gleich noch ein Stückchen näher. The Phoenix Foundation kommen aus der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Es gibt die Band bereits erstaunliche 18 Jahre. Seit 15 Jahren veröffentlicht sie mit übersichtlicher Regelmäßigkeit EPs und Alben. 4 EPs und 5 Alben bislang, bis auf eines alle auf dem bandeigenen Label mit weltweit unterschiedlichen Vertriebspartnern. Mit den beiden letzten Alben, vor allem dem einhellig gelobten Fandango, konnten The Phoenix Foundation endlich auch in Europa, namentlich in England, auf sich aufmerksam machen. Man spielte sogar bei der BBC in Jules Hollands TV-Show Later, der Mainstream-Ritterschlag, und steuerte einen Covertrack für eine Mojo Magazine Compilation bei. Heute nun erscheint Give Up Your Dreams, Album Nummer 6 der Phoenix Foundation. Der Albumtitel scheint zumindest im ersten Drittel des Albums programmatisch. Die Band um Luke Buda, Samuel Scott und Conrad Weddy als maßgebliche Köpfe schlägt da eine zackigere Gangart an. Bislang dominierte ein sanft verpeilter Rock mit Pop- und Folk-Einsprengseln. The Phoenix Foundation klang immer schon irgendwie erwachsen und vielen Richtungen gegenüber aufgeschlossen. Sie verkörpern eine Sonic Wanderlust of Indie Rock, wie AllMusic.com sehr treffend feststellt. Oberstes Gebot war bislang ein immer sehr melodischer Ansatz. Das mag auch erklären, warum die Band wiederholt mit Crowded House-Vordenker Neil Finn zusammengearbeitet hat und auch mit den Finn Brothers auf Tour war. Die Melodiesüffigkeit verbirgt sich auf dem neuen Album Give Up Your Dreams hinter einem Paravent experimenteller Freude und unter allerlei Synthesizer-Blattwerk. Und der Weg, auf dem man nun der Sonic Wanderlust der Phoenix Foundation folgt, wird anspruchsvoller. Dem verzagten Wanderer sei streckenweise festeres Schuhwerk empfohlen.
Playing Dead, die Phoenix Foundation aus ihrer Platte Give Up Your Dreams, hier im Soundcheck auf Radio 1.
Home.
Hä? Was?
Ja, eine Platte wie das Leben, oder? Also Fahrt aufnehmen, stoppen, Fahrt aufnehmen, stoppen, Fahrt aufnehmen, wieder ein bisschen umherkreisen und so. Irgendwie manchmal schöner Powerpop, der zum Glück die ganz großen albernen Posen uns erspart. Mir gefällt das, wie die so um ihre Songs so rumschleichen, manchmal so um so Soundideen und sich so anstatt sich so voll auf das Offensichtliche zu stürzen. Und das gibt dem Ganzen so eine leicht psychedelische, so leicht krautige Note bei dem Ganzen, was ich gut finde.
Mir gefällt das auch. Ich war auch, was diese Band angeht, völlig unbeleckt und kenne nicht ihr viel gelobtes letztes Album. Und muss sagen, so die Platte hat irgendwie auch eine Offenheit nach allen möglichen Richtungen, die ich ganz, ganz schön finde irgendwie. Und in jedem Song sind sie irgendwie, passieren überraschende Sachen, die aber auch nicht irgendwie wild zusammengeklaubt wirken, sondern in sich irgendwie schlüssig. Manchmal, das hier fand ich jetzt, finde ich, einen etwas schwächeren Songs, aber die Meinungen gehen da ja auseinander. Und manchmal bringen sie dann aber auch richtige Hits. Da manchmal erinnern sie mich so an sowas wie die Go-Betweens oder so und manchmal an Tame Impala und auch gerade an das, was Tame Impala jetzt zuletzt gemacht haben, also irgendwie so eine ganz poppige Note zu entwickeln. Das passiert ja alles innerhalb einer Platte. Ich war ja doch einigermaßen geflasht.
Tja, woran liegt's? Also diese Art Musik zu machen, ich habe ja bei diesem Stück immer so ein bisschen gedacht, es könnte auch fast schon eine Hot Chip Verarsche sein irgendwo. So eine komische Art und Weise. Weil die ganz viele Sachen machen, die andere irgendwie auch versuchen. Und andere gehen einem damit ziemlich schnell auf die Nerven. Also ich fand es halt interessant, dass hier so eine dass die so dahin federn. Also es ist so mega unverkrampft und
toller Bass.
Können uns alle nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind sie Platz 1 in Neuseeland dann immer, das ist ja, das liest man ja auch gerne. Ihr letztes Album war Platz 1 in den neuseeländischen Charts, also mit 500 Verkauften oder so, egal. Aber finde ich toll, das hat eine wahnsinnige Gelassenheit, einen guten Humor irgendwie. Es ist die geografische Abgeschiedenheit, obwohl Thomas ja gerade gesagt hat, ach, durch Spotify und Soundcloud und was weiß ich.
Irgendwie ist das alles um die Ecke mittlerweile, aber was mich auch fasziniert an der Platte ist, die spielen einfach. Also die wollen spielen und die spielen. Also ist das, dadurch entsteht eben diese Leichtigkeit, dass das wirkt sehr ungezwungen. Das geht nicht so auf dem Hit hinaus. Es gab ja die beiden ersten Tracks, waren zumindest Singles oder wie man es jetzt auch nennt, Instant Grad Tracks für die Vorbesteller vom Album. Mountain und Bob Lennon und John Dylan habe ich jetzt mal ganz bewusst nicht genommen. Das waren die ersten beiden Stücke und die stehen auch für diese etwas neuere Gangart dieser Band mittlerweile.
Ich musste auch manchmal an sowas wie eben so eine neuseeländische Ausgabe der Phantom Band denken oder sowas, die ja mal immerhin Platte des Jahres beim Soundcheck waren. Okay, es ist jetzt natürlich nicht diese Größenordnung.
Soundcheck Award Gewinner, ja.
Ja, ja.
Die ersten.
Die ersten und...
Kommt übrigens nämlich schon wieder eine Platte, habe ich gehört.
Ja, die hauen halt auch raus. Die. Ja. Nee, also ich würde auch sagen, also was du meintest, Andreas, dass die eben, ja, die hat so einen ganz leichten Flow und... Ich finde, die hat auch, also ich weiß jetzt nicht, wie gute Musiker die sind, aber es klingt so, als wären sie ziemlich gute. Also zum Beispiel finde ich ganz wunderbare Basslinien irgendwie auf fast jedem Stück. Die trauen sich dann auch mal sowas wie so einen recht zickigen Jazz-Funk-Groove, der irgendwie so an späte 70er LA erinnert, aber dann auch null authentisch sein will oder sowas, sondern irgendwie was ganz Eigenes damit dann macht irgendwie. Entschuldigung. Und ja, manchmal musste ich so ein bisschen auch an jemanden wie Ariel Pink denken, aber ohne dessen ganzes, ich will irgendwie witzig und originell klingen, Getue und so. Also,
du musstest aber an viele denken.
Ja. Ich denke dauernd an.
Und ich muss festhalten fürs Protokoll, es war 22.19 Uhr, als Jörg Wunder mir recht gegeben hat.
Ja.
Prawn, The Phoenix Foundation. Und wir haben, als diese Musik gerade lief, über Tame Impala nochmal ein bisschen gesprochen. Und die Begeisterung für diese Platte. Und ich persönlich, aber wer bin ich schon, hätte mir auf dem Tame Impala Album gerne auch nochmal solche Momente gewünscht. Das ist natürlich ausgedacht von Kevin Parker, aber sowas, vielleicht liegt es am Wetter, ich weiß es nicht, aber sowas live, mal in einem schönen Club, so dahinschwebend, man kann sich dann ausziehen wie Mac DiMarco und durch den Club tanzen, oder?
Das möchte ich unbedingt sehen, wirklich. Ich bin dabei.
Ich habe gesagt, Mann.
Ach so. Ja gut, dann kannst es nicht du sein. Nein, Gott, das war jetzt wirklich, tut mir leid. Sie ist zurück. Ja, ich finde, also das war jetzt so, da hatten wir eben auch schon kurz offline drüber gesprochen, das Chills-Stück sozusagen, also wo sie halt wirklich diesen wunderbar schwebenden Neuseeland-Pop der späten 80er wiederbeleben, was damals auf Flying Nun Records irgendwie erschienen ist, Chills und The Clean noch ein paar Jahre früher. Okay, so die Australier haben es auch gekonnt. Aber ich finde es toll. Das ist irgendwie ein zeitloser Kram irgendwie, der natürlich irgendwie, ja, jetzt vielleicht mit dem Hier und Jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel zu tun hat, aber egal. Also ich finde, das ist einfach eine ganz schöne, ohne dass es Retro ist, es ist eine ganz schöne
Pop-Nummer. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist mal nicht Retro, es ist mal nicht irgendwie auf die 12, es ist mal nicht, wir haben ja ein wahnsinniges Projekt und Produkt und überhaupt. Es ist hier eine abgehangene Crew, die übrigens auch für das neuseeländische Filmschaffen tätig sind, für den neuseeländischen Film. Sicherlich auch eine bedeutende Industrie dort. Also die machen auch Soundtracks, machen dieses und jenes. Wunderbar unabhängig und entrückt dadurch auch.
Aber Neuseeland ist ja auch gar nicht so weit weg vom Schuss, wie das jetzt hier so das eine oder andere Mal anklang. Ne?
Nee, man muss allein ein halbes Jahr segeln, um dahin zu kommen.
Genau, oder mit einem Tretboot fahren, fährst du, glaube ich, sogar ein Jahr oder sowas. Aber die haben eine viel engere Bindung an Popmusik allein durch ihre Verbindung zum Commonwealth, als vielleicht in Deutschland das jemals herzustellen ist. Sage ich jetzt hier mal, stelle ich mal so in den Raum. Die Nähe zu Australien, wo ja auch schon, ich weiß nicht, seit 10 Jahren oder so niemand mehr hinterherhechelt, sondern von da aus kommen ja auch Trends und sowas. Also deshalb, ich glaube, das ist so eine Sackgasse zu glauben, Neuseeland, die machen da so ihr Ding und wissen nicht, was Sache ist.
Nimm mir doch nicht
so
immer meine Illusionen.
Na, ich meinte da auch vor allem Jörg
damit. Was? Hallo? Ja, aber okay, da würde ich andererseits sagen, doch, ich finde schon, dass man gerade so dieses, also ich, aber ich finde das eben als was Positives natürlich, also so dieses insulare, aus sich selbst heraus das Erzeugende, das finde ich schon, dass man das irgendwie hört, dass es eben gerade nicht irgendeine abgeleitete Form von Popmusik ist. Also, dass sie natürlich sich aller möglichen Sachen bewusst ist, klar, auch was in England passiert ist, all die Jahre in Indie-Pop und sowas, weniger Amerika und dass sie aber daraus eben schon was ganz Eigenes
packen. Aber ich glaube nicht, dass die so klingen, wie sie klingen, weil sie aus Neuseeland kommen, sondern die klingen, wie sie klingen, weil sie so klingen sind. Wollen.
Ja. Klingeling.
Klingeling.
Bing. Give up your dreams. The Phoenix Foundation mit dem Titelstück ihres Albums und einigen der besten Songzeilen dieses Jahres, Give Up Your Dreams. Lass dir nicht erzählen, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Glaub nicht daran, dass die Welt eine Auster ist, in der du dich zurückziehen kannst. Die Welt ist ein dunkler, schrecklicher Ort, an dem nur furchtbare Dinge passieren. Und vielleicht hat das auch die Wertung beeinflusst.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Den Hit zogen Jörg Wunder und ich, die Herren Miserski und Böttcher meinen, diese Platte geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Eine haben wir noch und die kommt von einem der großen Söhne unserer Stadt. Martin Böttcher. Nein, also Martin Böttcher ist jetzt dran.
Über Paul Kalkbrenner. Es gibt ja Musiker, die brauchen ein Erfolgserlebnis, das sie selbstbewusst macht und so den kreativen Knoten platzen lässt. Und dann gibt's die anderen, die jedenfalls aus künstlerischer Sicht am besten nie größere Anerkennung bekommen sollten. Paul Kalkbrenner, Berliner Technoproduzent, gehört meiner Ansicht nach zur zweiten Gruppe. Hätte er doch nur nie die Hauptrolle im Technofilm Berlin Calling gespielt, wäre doch nie der gemeinsam mit seinem Bruder Fritz aufgenommene Song Sky and Sand zu einem Chart-Dauerereignis und einer Werbehymne geworden. Denn dann wäre Paul Kalkbrenner, mittlerweile 38 Jahre alt, wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach ungewöhnlichen Sounds, nach Musik, die sich irgendwie neu anhört und anfühlt. So aber ist alles anders gekommen. Inzwischen kanzeln Kritiker seine sauber produzierte, gefühlige Musik als Springsteen House und ihn als Dosenbier-Mozart ab. Ein Dilemma, wirklich. Paul Kalkbrenner, der vor 14 Jahren sein erstes Album beim Berliner Label B-Pitch Control herausbrachte, ist oder war nämlich mal eine ehrliche Haut, einer, der einfach nur Techno machen wollte. Nicht den eher stumpfen Keller-Techno, sondern den mit Seele. Nicht härter als alle anderen, sondern einfach nur besser. Seine Tracks setzen nicht auf eine einzelne krasse Soundidee, auf einen Hook oder ein Gimmick, sondern auf die lange Melodienlinie. Darin wurde er erst immer besser, dann, nach Sky and Sand, blieb er einfach stehen. Vom versprochenen Neuanfang, Paul Kalkbrenner ist mittlerweile beim Major-Label Sony angelangt, ist auch auf seinem Album Nummer 7, das auch noch so heißt, nämlich 7, nichts zu hören. Den Zugriff aufs riesige Sony-Archiv, angeblich der Grund für den Gang zum Major-Label, den vergeigt er grandios.
Paul Kalkbrenner aus seiner Platte 7 mit dem Stück Feed Your Head. Und viele Großeltern, die jetzt zuhören, sagen sich, hey, Ich bin noch nicht auf einem Trip hängen geblieben oder so. Das ist doch die gute alte Grace Slick, die da zu hören ist. Mit einem Ausschnitt aus White Rabbit. Beziehungsweise dem Vocal Track aus White Rabbit. Ich finde, er hätte mit Helene Fischer arbeiten sollen.
Das wäre ehrlich gewesen. Das wäre wirklich ehrlich gewesen. Das wäre so ein schöner Schlager-Techno dann einfach geworden. Ja. Aber hier in dem Falle, ich meine, der Mann, muss man nochmal dazu sagen, der geht also diesen Deal mit Sony Music ein, nicht wegen des Geldes, so heißt es jedenfalls, sondern damit er Zugriff auf dieses große Archiv hat von Sony. Und von seinen, ich weiß nicht, wie viel sind es, 10 Songs oder 12 Songs, 12. 3 sind so eine Vocal Tracks und da greift er zurück, hier eben gerade auf dieses White Rabbit von Jefferson Airplane. Er hat noch ein Luther Vandross Stück irgendwie so ein bisschen ausgeschlachtet und es gibt noch einen Track von D-Train, den finde ich ganz okay eigentlich. Ja. Mhm. Aber die Auswahl finde ich schon so ein bisschen...
Aber ich meine, das ist doch, also es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein extrem signifikantes Stück. Also was er daraus macht, ist natürlich, gut, da kann man jetzt, könnte man weit sich drüber streiten. Also irgendwo habe ich gelesen, das würde sich zum Original verhalten, ungefähr wie ein Kräutertee-Aufguss zu Crack oder sowas. Und das ist klar, natürlich ist es irgendwie, es ist eine Travestie irgendwie sozusagen. Also das ist irgendwie halt ein Stück über einen Drogentrip und er macht daraus halt ein Kuscheltechno-Stück. Finde ich auch. Ja, jetzt nicht optimal.
Nee, das ist missraten. Das ist nicht nur nicht optimal. Das ist.
Aber es ist trotzdem sozusagen in dem, wie soll ich sagen, in dem Segment, das er bedient, trotzdem ein potenzieller Hit natürlich. Also ich meine, weil da werden dann wiederum, das ist eine Synergie sozusagen. Also da wird ein Stück, was wirklich, also was nicht nur Großeltern kennen, sondern was irgendwie in irgendwelchen Filmen irgendwie jeder schon mal gehört hat, wird halt mit so einem absolut simplen Beat zusammengerührt oder sowas und eigentlich funktioniert's. Also ob man es jetzt gut oder scheiße findet oder so, ist eine andere Frage, aber
Funktioniert's wirklich? Ich meinte das ja eben nicht polemisch mit Helene Fischer. Ich finde, da würde sich etwas finden, das sich ja schon sowieso ein bisschen andeutet, also die Fischer-Konzerte, die ja teilweise auch an Raves gemahnen und die Remixe, die es von ihren ein, zwei Monster-Hits gibt.
Aber Helene Fischer könnte dabei nichts gewinnen eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich meine, es wird ja Zeit, dass sie mal irgendwie, ich habe ja schon längere Zeit mal vorgeschlagen, dass sie ein Coveralbum mit Tokotronik-Stücken macht. Sie hat alles Geld verdient, was sie verdienen kann. Es wäre ja Zeit, dass sie mal künstlerisch versucht, kredibel zu werden. Das wird sie ja nicht dadurch, dass sie immer mehr Musical-Lieder singt oder irgendwie sowas. Hier so eine Fusion, das wär's doch. Deutsche Musik.
Ja, aber das Ding ist auch, ich glaube, dass die in gar nicht so unterschiedlichen Ligen spielen und dass auch diese Konzerte sich ja gar nicht so unterschiedlich abspielen. Helene Fischer, Paul Kalkbrenner und Unheilig. Dieses Publikum ist immer so ein bisschen davor, so als wären da vorne, ja, jetzt nicht Gott auftritt, aber schon der hohe Priester, den sie so ein bisschen anbeten können. Und so richtige Ekstase findet bei allen dreien. Also das ist so gebremste Ekstase, die sind natürlich innerlich total, also diese Fangemeinschaft ist total aus dem Häuschen,
aber sie
rastet aber trotzdem nicht auf. Sind nicht druff. Ne?
Sind wir druff nach dem nächsten Stück?
Weiß ich nicht, das ist so ein Instrumentalstück, Silence 412 heißt es. Und das kommt mir so vor, ich habe das ja auch in diesem kurzen Stück geschrieben, als wäre das wirklich aus der Mikrowelle. Das habe ich auf seinem allerersten Album, was 2001 schon gekommen ist, so mehr oder weniger so gehört schon.
Silence 412, Paul Kalkbrenner aus seinem Album 7. Martin Böttcher hat schon mehrfach darauf hingewiesen, beim großen Label jetzt unter Vertrag, mit welcher Hintergrundidee auch immer, nun kann man ja sagen, Martin, da ist jetzt dieser Künstler bei einem Label, das sich denkt, den stellen wir jetzt einem noch größeren Publikum vor, mutmaßlich einem weltweiten Publikum. Am besten dem in den USA, wo EDM momentan ja so erfolgreich ist, dass manche Städte schon anfangen wollen, es zu verbieten, weil doch zu viel an Hedonismus, Spaß und unkontrollierter gute Laune dort passiert. Also momentan die USA der größte Markt für diese Art von Musik überhaupt. Und da kann man doch mal einen Track nehmen, der so klingt, als wäre er 10 Jahre alt oder noch älter, um ihn einem großen Publikum vorzustellen.
Das ist aber nicht der EDM, glaube ich, der in den USA gerade so gefragt ist. Also auf der einen Seite hast du diesen sehr wumsigen, sehr ja wirkungsvollen EDM und auf der anderen Seite scheint es eher so in so eine Richtung zu gehen, so ein bisschen deep-hausiger zu sein. Und mir kommt das so vor, als wäre das relativ gelangweilte Musik, die hier sehr routiniert abgespielt wird und sehr routiniert produziert wird, aber eben doch nicht ja so einen richtigen so ein richtig zwingendes Moment in sich drin hat.
Es gibt ja zwischendurch immer mal Figuren, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir hören ja nicht jeden Titel von dem Album oder wir hören das nicht durch, die wieder auf die einzelnen Titel verweisen. Also in der Klassik würde man sagen, sind Leitmotive oder so. Mir kam das manchmal eher so wie so ein Weckruf vor, hey, da ist er ja wieder. Weil manchmal laufen so 2-3 Stücke, wenn es nicht gerade ein Vocal Track zwischendurch ist, laufen die einfach so durch und du weißt gar nicht, ist es noch dasselbe oder ist es schon das nächste. Und dann kommt wieder so ein Motiv, ah, okay.
Also ich glaube auch, dass der, wenn es diesen Hintergedanken geben sollte, damit den US-Markt zu knacken, dass das führt völlig an der Realität vorbei, weil das hat Martin gesagt, da ist wirklich eine ganz andere Musik irgendwie. Also ob das jetzt irgendwie Skrillex ist oder Robin Schulz, der ja irgendwie wahrscheinlich schon irgendwie von Paul Kalkbrenner sicherlich beeinflusst ist oder sowas, aber irgendwie mit ganz anderen Sounds irgendwie Weltkarriere gemacht hat.
Aber ist es nicht so, dass die Leute die Nase voll haben schon? Platz 1 der Singlecharts einige Wochen, ich nenne ihn ja immer liebevoll Omi, selber nennt sich wahrscheinlich OMI, geremixed vom deutschen Felix Jähn. Also ein Stück, was wirklich, was überhaupt nicht bumst, rumst, schreit, sonst was, sondern da spielt eine verträumte Trompete, da singt einer vor sich hin und es wird so ein ganz hingehuschter kleiner Beat runtergelegt und das Ding geht Platz 1. Wumm. So, und ist das nicht ein Zeichen dafür, dass der Markt schon an der Stelle durchgebrannt ist und man jetzt eben auch mit etwas Neuem kommen kann?
Vielleicht. Also,
aber das ist ja
selbst nicht, selbst wenn es für uns alt ist, ja, Entschuldigung,
wollte ich. Ja, ich weiß nicht, aber das ist. Also ich bin so persönlich irgendwie so
sauer,
ja. Ich fühle mich so von diesem Menschen irgendwie verraten auf eine gewisse Art und Weise, weil ich den früher eben, wie ich vorhin das meinte, wirklich für so eine ehrliche Techno-Haut gehalten habe. Ja. Der wollte zwar immer, hat mir sein ehemaliger WG-Mitbewohner Sascha Funke mal erzählt, Paul Kalkbrenner wollte immer die neuesten Gerätschaften haben, die neuesten Plugins. Das sollte sich immer ganz toll anhören. Und da war der aber auch noch so ein bisschen an so einer vorderen Front. Der wollte irgendwie diesen Sound mitbestimmen und jetzt läuft er da einfach nur noch so mit, obwohl er das doch rein finanziell überhaupt nicht nötig hat.
Aber wie lange ist das denn her, dass er die neuesten Sachen haben wollte? Man konnte vor Jahren schon lesen, dass er irgendwie, was weiß ich, 6 oder 7 MacBooks aus dem Jahr 2000 irgendwas zu Hause zu stehen hat, um bloß immer den gleichen Sound zu haben.
Ja, das ist 10 Jahre her. Das ist 10 Jahre her. Und da ist er irgendwann stehen geblieben. Und ich weiß nicht, allein schon auch dieses Cover, ja, da wo er so in dieser komischen Tanzpose.
Beschreib doch mal, mach mal eine Bildbeschreibung.
Ja, das ist er, verzieht die Zähne wie mit seinem Glatzkopf, ja auch wie so ein Hooligan irgendwie. Und er tanzt diesen Tanz, den er auch in Berlin Calling mal kurz andeutet, wie so ein Techno-Trottel eigentlich. Ja, die beiden Hände so hochgehoben zu Fäusten und so.
Das ist doch ganz witzig eigentlich, oder?
Ja, aber der Witz findet sich in der Musik ja gar nicht wieder. Also warum soll da ein witziges Albumcover sein, wenn auch von der Musik her alles völlig humorlos so vonstatten geht?
Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits natürlich der Respekt auch vor ihm, weil langjähriger Albumkünstler in einem mittlerweile eigentlich nur noch von Tracks dominierten Business. Dafür sind aber auch zu wenig Tracks auf dem Album drauf, um das dann als Album wirken zu lassen, wie so ein Album, was heute aus Tracks zusammengebaut ist, eigentlich funktionieren könnte. Wir werden gleich noch eine Nummer hören, die ziemlich hittig ist, wie ich finde, aber leider auch der einzige Hit auf dem Album ist wahrscheinlich.
Wir sprechen uns dann in ein paar Monaten wieder, wenn Paul Kalkbrenner vor tausenden Menschen in USA auflegt, sein Album auf Platz 4 geht.
Ja, und er die Stadiontour gemeinsam mit Helene Fischer macht 2016 durch Deutschland.
Bin ich dabei. Das war Musik von Paul Kalkbrenner, Cloud Rider, schwer basierend auf einem Hit von D-Train, dessen Titel mir aber gerade nicht einfällt.
Mir auch nicht.
Das ist schrecklich. Egal.
Ich hab's mir aufgeschrieben. You're the one for me.
Ja, singen sie auch die ganze Zeit.
Ja. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Wer hat da wohl die Niete gegeben?
Tja, der wütende Böttcher.
Der Experte, der enttäuschte Liebhaber, der seinen Paul nicht wiedererkennt oder doch zu sehr wiedererkannt hat, glaube ich.
Ja, beides.
Beides. Vielen Dank fürs Kommen, Martin Böttcher. Thomas Miserski, Dankeschön.
Horrido.
Jörg Wunder, danke. Gerne. Hinaus in die heiße Nacht mit euch. Mein Name ist Andreas Müller und als letzte Musik kommt die Stone Foundation. Live Unlimited ist ihr Album und der Höhepunkt ist für mich dieser Track zusammen mit dem guten alten Graham Parker, The Night Teller.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.